Neues Jahr, neuer Podcast und vielleicht neue Pläne? Wie wär's mit Wellness statt Alltag? Oder gesund genießen und trotzdem schlemmen? Einfach mal richtig ausspannen oder so richtig was erleben. Auf AIDA kann jeder Urlaub machen, wie er will. Action, Auszeit, WeTime, Showtime, schlemmen und entspannen. Alles auf einer Reise. Vom Sonnenaufgang bis zum Sundowner. Jetzt entdecken. Im Reisebüro oder auf aida.de.
Wenn ich mir in der Praxis Haut, Haare und Nägel von Menschen genauer ansehe, dann erzählt mir das schon sehr, sehr viel über die Gesundheit und auch oft erkennbare Mängel im Körper. Das muss aber nicht sein, denn wir können einiges tun, damit beides gesund und schön bleibt.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Jeder fünfte Mensch leidet unter brüchigen Fingernägeln. Die meisten davon sind Frauen. Wundert man sich nicht mit dem ganzen Haushalt. Was auch noch dazu führt, ist Ernährung, Hormone und auch Stress. Die können das Wachstum der Nägel beeinträchtigen und sie im schlechten Fall spröde machen. Und Haarausfall betrifft im Laufe des Lebens bis zu 80% der Männer und 50% der Frauen. Und hier sprechen wir nur von erblich bedingtem Haarausfall. Da sind ganz andere Ursachen noch gar nicht erfasst. Und wir gehen auch auf das Haar ein, das einst glatt und glänzend war und plötzlich vielleicht wie dupiert vom Kopf absteht, wie bei vielen Frauen über 50. Das alles besprechen wir heute, was dann auch in den Fällen hilft, beziehungsweise wie wir solche unerfreulichen Erscheinungen möglichst gleich vermeiden.
Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Host für diesen Podcast, redaktionell mitgearbeitet hat Jutta von Kampenhausen. Liebe Anne, starten wir mal mit den Haaren. Spätestens ab, ich sag mal, 45, 50 ist ja bei vielen Frauen auch an den Haaren ihr ungefähres Alter ablesbar. Denn trotz Kuren und viel Mühe bei der Pflege wirken Haare dann oft sehr trocken, stehen spröde ab, als hätte man morgens das Bürsten vergessen. Und da das gerade so viele Frauen betrifft, mit ganz unterschiedlichen Haaren, welche Ursache steckt dahinter?
Also da muss man ganz klar sagen, während und nach den Wechseljahren ist ja bei Frauen das Thema der stetig sinkende Östrogenspiegel. Da werden die Haare etwas spröder und trockener, sie haben weniger Volumen, sie verlieren zum Teil auch an Pigmentierung. Folge ist bei manchen erste graue Haare und zusätzlich kann sich die Veränderung des Hormonstatus auch massiv auf die Talgproduktion auswirken. Das führt dann zu trockener Kopfhaut und potenziell brüchigen Nägeln. Also das merke ich zum Beispiel auch, das Phänomen trockene Kopfhaut. Ich war früher eher so ein bisschen, ich hatte damit nie Probleme und merkte auf einmal, dass die Haut trockener wird. Jetzt kann ich da schon mal gleich einen super Tipp loswerden. Ich habe da das tolle Olivenöl für mich entdeckt. Einfach mal, wenn die Haare gewaschen werden sollten, ein bisschen Olivenöl in die Kopfhaut einmassieren, so 15, 20 Minuten ziehen lassen, dann den Kopf waschen. Das Olivenöl ist wirklich ein fantastisches Mittel oder auch Rizinusöl als Kur für die Kopfhaut. Aber mal davon abgesehen, sollten wir natürlich spätestens, wenn der Östrogenspiegel sinkt, gut zu unseren Haaren sein. Das heißt, auch auf Sonnenschutz achten, also eine Kopfbedeckung finde ich immer eine charmante Lösung. Man sollte jetzt auch nicht zu viel Kopfbedeckung tragen, weil das wiederum Pilze auf der Kopfhaut fördern kann. Das merkt man im Winter, haben viele nach Mützen tragen oder so weiter auch schon mal Neigung zu Mykosen auf der Kopfhaut. Und was man auch bedenken kann, ist, dass man auch mal eine Spülung nach dem Haarewaschen verwendet, damit das Haar beim Kämmen nicht bricht. Und bei manchen helfen auch Haarmasken, die schöne Öle enthalten oder Nährstoffe, die dann tiefer ins Haar eindringen. Aber wie gesagt, ich bin da ein großer Fan von Olivenöl. Mhm. Manche machen auch Avocados und Joghurt und Öl da aufs Haar, aber man braucht wirklich ganz, ganz wenig. Ich bin dann Fan von Olivenöl. Übrigens, die Verwandtschaft von mir, die in Rom lebt, Giuseppina, 90 Jahre, die hat, wenn du sie von hinten siehst, denkst du, das ist eine junge Frau, die hat eine Mähne, beneidenswert. Sie ist 90 Und die schwört auf die Olivenölpackungen einmal die Woche. Mhm. Fantastisch. Was man natürlich jetzt auch berücksichtigen sollte, ist die ursachenmedizinische Sache. Also wenn die Hormone sich verändern, kann man natürlich auch hier ansetzen. Wenn man die Durchblutung fördert, weil schlechte Durchblutung macht dann auch das Haarwachstum schlechter. Also auch ein regelmäßiges Kämmen der Haare ist wichtig. Man denkt ja dann, oh, die Haare werden weniger und ne, die zarten wenigen. Manche kämmen sich dann gar nicht mehr so oft die Haare. Gegenteil sollte man machen. Richtig schön die Haare kämmen und natürlich auch die Mikronährstoffe tanken, die ein gesundes Haarwachstum braucht. Haare brauchen, das wird oft vergessen, nicht nur gutes Eiweiß, sie brauchen auch genug Eisen und Zink. Und Zinkmangel und Eisenmangel führen ebenfalls zu spröden Haaren. Und in den Wechseljahren ist es auch zusätzlich oft ein Mangel an Biotin, an B-Vitaminen, Vitamin C, E und D. Und wenn ich das in der Praxis im Blut messe, sehe ich das sehr, sehr, sehr oft. Mhm. Jetzt will ich natürlich dann auch nochmal anregen, wo steckt denn sowas im Essen drin? Also gute Quellen sind zum Beispiel Nüsse, Samen, Eier, fettreiche Fischsorten oder auch Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, wer sie verträgt. Und man sollte auch schauen, dass man sich mit genug Vitamin C versorgt, zum Beispiel aus Zitrusfrüchten, Erdbeeren und Kollagen und Silizium. Ist auch ein wichtiger Tipp für alles, was das Bindegewebe macht. Und bei Shampoos und dem ganzen Thema würde ich echt gucken, dass man sich da möglichst natürliche Sachen auf seine Härchen schäumt und keine aggressiven Chemikalien benutzt und auch bei den Haarfärbemitteln mal ganz kritisch hinguckt. Das sind ja richtig ungesunde Sachen und die sind auch aggressiv zur Kopfhaut.
Genau, da gibt es ja auch gute Alternativen, die eben weniger Chemie drin haben. Also, ich kenne ja einige Menschen, die abends nach dem Job noch Sport machen, dann schnell duschen, alles trocken rubbeln und sich dann noch mit leicht nassem Haar ins Bett legen, weil es einfach so spät ist und sie es so anstrengend finden und so weiter. Ist diese Aktion fürs Haar dann ein Albtraum oder richtet das gar nicht so viel an?
Also ich hätte ein Argument, bevor ich jetzt zu den Haaren komme, die absolut dagegen sprechen, sich mit den nassen Haaren ins Kopfkissen zu legen, weil dann über die Zeit im Kopfkissen wunderbar sich Schimmel ansammeln kann. Und dann sammelt man, ist das nicht herrlich? Ja, in Anführungsstrichen. Nein, nicht mit nassem Haar ins Bettchen. Und dann das andere Argument, was man jetzt schon fast gar nicht mehr hören braucht, nasse Haare sind eben besonders verletzlich und die Kreatinschuppen sind dann geöffnet. Das Haar ist weniger stabil, es ist weniger widerstandsfähig gegen den mechanischen Stress. Das kann dann auch leichter zu Reibungen und Verknotungen führen, die die Haare brechen lassen. Ich habe ja zum Beispiel ganz, ganz feine Haare. Ich hatte auch als kleines Mädchen immer irgendwelche Knubbel. Wir haben das immer so wie Hexen genannt. Das kennen ja dann einige. Man könnte natürlich dann auch sagen, man schläft da mit so einer Haarschutzhaube aus Seide, ne, kann vielleicht wieder eine schöne Mode werden oder man nutzt einen seidigeren Kopfkissenbezug. Aber mein großer Tipp ist, mit trockenen Haaren ins Bettchen und auch im Alter nicht mehr so intensiv die Haare waschen. Also 2-3 Mal die Woche. Selbst bei initial fettenden Haaren gewöhnt sich die Kopfhaut dann schon daran. Das ist interessant und man sollte ein gutes Shampoo verwenden und dann braucht man auch ganz, ganz wenig. Also ich habe ein natürliches Shampoo, ich brauche da so viel wie einen Fingernagel und das schäumt wunderbar. Das ist übrigens auch sehr, sehr gut, wenn wir wenig Shampoo verwenden, nicht nur für die Umwelt, auch für das Mikrobiom der Kopfhaut. Also auf jeder Haut und Schleimhaut ist ja Mikrobiom, nicht nur im Darm. Das heißt, die guten Bakterien und die das Kopfhautmilieu, den pH-Wert stabilisieren und auch oben schädliche Erreger abwehren, die brauchen auch Pflege und deswegen kann man auch indirekt natürlich was für die Kopfhaut tun, das Darmmikrobiom stärken durch eine darmgesunde, antientzündliche Ernährung, hilft das auch unseren Haaren und Nägeln. Mhm. Und was man natürlich nie oft genug sagen kann, Stress, unruhige kurze Nächte, wenig Schlaf, Nährstoff- und Bewegungsmangel, all das ist schlecht für unsere Haare. Und was ich auch noch gerne empfehle, ist, wenn es jetzt mal schnell gehen muss, dann kann man ja die Haare mit einem Handtuch sanft trocken tupfen und dann auch mal so locker zusammenbinden, wer jetzt längere Haare hat von uns, zu einem lockeren Zopf oder Dutt, um so Reibung zu minimieren. Oder auch erstmal so Mikrofaser, Kopftücher, die trocknen ja auch schon mal die Haare ein bisschen sanft. Und dass man dann nicht mit zu hoher Temperatur die Haare föhnt. Das ist auch noch ein wichtiger Tipp. Also zu heiß föhnen ist einfach nicht so doll.
Ich habe ja letztens im Urlaub eine Frau gesehen mit, so werde ich das gesehen habe, gebleichten Haaren, deren Farbton im Chlorwasser plötzlich so einen Grünstich hatte. Hilft da dann nur noch abschneiden?
Oh weia. Ich stelle mir gerade so eine lange Haarpracht vor und dann grüne Haare. Also nein, das kann man wieder hinbekommen und zwar mit Säure, entweder mit Essigspülung, Zitronensaft oder in dem Fall mal doch Aspirin aus der Apotheke. Damit probieren, also 2 Aspirin-Brausetabletten auflösen, ins Haar einmassieren und 20 Minuten einwirken lassen. Könnte helfen. Ja? Und wie kommt denn das überhaupt zustande? Ein Grünstich im blondierten Haar kann durch verschiedenste Faktoren entstehen, zum Beispiel durch Chlor- oder Kupferablagerungen oder auch durch eine zu hohe Konzentration an kalten Farbpigmenten. Und es gibt auch noch andere verschiedene Hausmittelchen und professionelle Methoden, die ich gefunden habe. Also es gibt da die wildesten Empfehlungen. Ich habe gefunden zum Beispiel den Einsatz von Ketchup oder Tomatenmark, denn die roten Farbpigmente könnten den Grünstich neutralisieren, also kurz einwirken lassen und ausspülen. Dann Zitronensaft, die enthaltene Säure könnte helfen, die Kupferablagerung zu lösen. In dem Fall trägt man also Zitronensaft auf das Haar auf und spült es nach einer kurzen Einwirkzeit wieder aus. Und man könnte natürlich und sollte natürlich auch den professionellen Besuch beim Friseursalon nicht unterschätzen. Denn hier hat man dann eine professionelle Lösung an der Hand, um mit speziellen Produkten und Techniken den Grünstich gezielter zu entfernen oder mit Rotpigment dagegen anzutönen oder so ein Goldclossing zu machen oder mit violetten, blauen Shampoos kann man dann auch nochmal diesen gewünschten Haarton erreichen und das unerwünschte gelb-grünstichige neutralisieren. Aber es wäre auch interessant, wie kann ich dem ganzen Phänomen vorbeugen, dass ich da aus dem Wasser steige mit grünen Haaren. Also, dass man das Haar vor dem Schwimmen mit klarem Wasser schon mal anfeuchtet, damit es sich nicht so stark mit Chlorwasser ansaugen kann, also vollsaugen kann. Und auch Schutz vor Sonneneinstrahlung, das heißt, UV-Strahlen können nämlich auch Verfärbungen begünstigen. Deswegen ist es ratsam, das Haar vor der Sonne zu schützen. Und grundsätzlich Chlorwasser kann zu Grünstich führen. Daher sollte man versuchen, den Kontakt zum chlorhaltigen Wasser möglichst zu vermeiden. Also beim Schwimmen das Haar entweder unter einer Haube verstecken oder so schwimmen, dass man nicht ganz mit dem Köpfchen unter das Wasser geht. Mhm. Liebe Freunde, bevor es jetzt weitergeht in unserer spannenden Folge, habe ich noch eine Überraschung für euch mitgebracht. Wenn der Sommer kommt, darf es in der Küche leicht, frisch und unkompliziert sein. Dazu findet ihr in meinem Rezeptbooklet viele köstliche Rezepte, die sich auch gut zum Abnehmen eignen, wenn man möchte. Diese Sommerrezepte sind nach der Doc-Fleck-Methode entwickelt und bieten wunderbar schmeckende Gerichte mit saisonalen Zutaten. Mit kreativen Tauschtipps, Varianten für verschiedene Ernährungsziele und wichtigen Hinweisen zu Unverträglichkeiten ist für wirklich jeden Geschmack etwas dabei. Allen Interessierten da draußen rufe ich jetzt ganz laut zu. Ich möchte euch dieses Booklet wirklich gerne schenken und weitere Infos dazu findet ihr unter docfleck.de/Sommerrezepte. Den Link gibt es in der Folgenbeschreibung. Viel Freude beim sommerlichen Genießen, beim spannenden Entdecken und Dazulernen.
Du sagtest eben, ganz wichtig ist das richtige Shampoo. Worauf sollte ich denn da achten, je nachdem, was da hinten draufsteht?
Also nicht nur bei Shampoos. Wenn wir überlegen, dass eine kleine Fingergröße cremehaltige Hormone den gesamten Hormonhaushalt zum Beispiel ausgleichen können, Östrogen beispielsweise, dann muss mir doch klar sein, dass auch genauso eine Menge von Tagescreme, Sonnencreme, Shampoo genauso mein Körper geht. Das heißt, ohne jetzt hier neurotisch zu agieren oder unsere Leute zu scharf zu stellen da draußen, aber es lohnt sich schon mal, gerade wenn man etwas regelmäßig verwendet, diese Zutatenliste auf der Verpackung sorgfältig nachzuprüfen. Es gibt ja zum Beispiel auch Apps, die einem da helfen, die CoCheck-App oder Hautschutzengel.de-App. Und so kann man gesundheitsschädliche Substanzen vermeiden, helfen und hochwertige Produkte von minderwertigen unterscheiden. Aber es gibt zum Beispiel jetzt so ein paar Worte, die man auf der Packung abklopfen kann. Wer zu Hause ist, kann ja mal kurz auch die Stopptaste runter und ins Bad düsen und, ne, und einfach mal das Shampoo holen und die Lupe auspacken. Also man kann die Sachen ja schon gar nicht mehr lesen ohne Lupe. Zum Beispiel, da steht manchmal Larylsulfat, abgekürzt mit SLS. Oder Silikone, die verstopfen die Poren der Kopfhaut und beschweren das Haar. Dann gibt es auch sogenanntes Polyquaternium. Das kann allergische Reaktionen fördern. Hatten wir neulich auch die Frage, ne? Wieso kriege ich so viele Allergien? Dann Mineralöl. Sehr viele, sehr billige Produkte werden mit Mineralöl aufgepumpt. Das verstopft auch die Poren, das beschleunigt Hautalterungsprozesse. Und sehr kritisch sind zum Beispiel auch Parabene, denn die sind hormonell wirksam, hautreizend und haben ein auch ausdrücklich erhöhtes Allergiepotenzial. Und ganz problematisch sind auch die Phthalate. Das sind endogene Disruptoren, das heißt, die haben eine hormonähnliche Wirkung im Körper und pushen auch Allergien. Und dann natürlich solche Sachen wie Formaldehyd und synthetische Duftstoffe. Also ich glaube, dass dieser ganze Krempel, was wir uns ins Gesicht schmieren, was wir uns auf die Kopfhaut schäumen und wo wir uns von Kopf bis Fuß da immer mit einbalsamieren, ein riesiges gesundheitsschädigendes Potenzial hat, wenn es nicht gesund ist. Mhm. Das gilt jetzt nicht nur, ob damit die Haare schön glänzen wie beim Pferd, sondern es geht mir ja darum, die Menschen in Gesundheit und Energie bis ins Alter zu bekommen. Also hier brauchen wir noch viel, viel Aufklärung.
Ja, mal abgesehen vom richtigen Shampoo. Ich habe zum Beispiel in einer Studie gefunden von Hells Held, dass 23% der Betroffenen mit übermäßigem Haarausfall bereit wären, monatlich 50 Euro oder mehr auszugeben, um ihre Haarpracht von früher wieder herzustellen. Was ist denn die häufigste Ursache für das große Verlieren der Haare? Also gut, man guckt auf die Produkte, aber was könnte noch die Ursache sein und was könnte ich selbst daran verändern?
Also ganz klar ist, wenn wir älter werden, sinkt langsam aber stetig der Östrogenspiegel. Das heißt, Testosteron wird dominant und deswegen kommt es zu diesem sogenannten androgenetischen Haarausfall. Das heißt, die Haare werden diffus dünner und weniger und zusätzlich werden mit dem Alter auch die Haarwurzeln noch empfindlicher und dadurch wird das Haar dünner, trockener und brüchiger. Das heißt, Östrogene fördern Haarwachstum, weil sie die Wachstumsphase verlängern. Tipp wäre, den Hormonstatus in der frauenärztlichen Praxis checken lassen und überprüfen. Aber das muss individuell mit einer richtigen fachärztlichen Kompetenz abgewogen werden. Ist eine Hormonersatztherapie sinnvoll und angemessen, auch um zum Beispiel das Haarwachstum positiv zu beeinflussen? Es gibt natürlich auch die erblich bedingte Komponente, die androgenetische Alopezie, Glatzenbildung, die ist noch nicht befriedigend erforscht. Es hilft aber hier nochmal drauf zu achten, es gibt ja auch nicht genetische Haarprobleme, die sogar viel häufiger sind. Und da sollte man wirklich nochmal den Blick auf die Ernährung verschärfen, denn Haare und Nägel bestehen ja aus Keratin, also auch aus Eiweiß. Der Körper braucht also im Alter umso mehr konsistent gut Aminosäuren, Eiweißbausteine, um zu funktionieren, damit das Immunsystem funktioniert und auch damit Haare und Nägel und Haut gesund altern können. Vor allen Dingen braucht man da Cystein, Lysin, Arginin und Methionin. Und das ist eigentlich ganz, ganz wichtig, dass man bei sehr enger Ernährung, also wenn man streng vegan oder vegetarisch lebt, sich gut versorgen soll. Und da muss man auch sehen, es geht ja nicht nur um die allgemeine Quantität der Proteinversorgung, wir müssen schauen, wie ist die Qualität der Proteinversorgung. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass Veganer eine ausreichend Proteinversorgung hatten und trotzdem, wenn man sich die Aminosäuren exakt anschaut, das ist zum Beispiel auch was ich bei uns in der Praxis in Check-up-Untersuchungen mache, ich schaue mir die Proteinversorgung im Detail an, da sah man, dass die Hälfte der Untersuchten nur einen ausreichenden Spiegel hatte, zum Beispiel an Lysin und Leucin. Das ist also wichtig. Mhm. Und wenn man jetzt einfach nochmal guckt, woran kann denn Haarausfall allgemein liegen, wenn wir sagen, es kann genetisch sein, es kann hormonell sein, es gehören aber auch, wie gesagt, Mangelernährung dazu, Medikamente können dazu führen, also zum Beispiel auch Antidepressiva können Haarausfall bedingen oder auch chronischer Nährstoffmangel über Langzeitmedikamente, empfehle ich auch ganz klar, dass man hier unbedingt eine Nährstoffanalyse macht. Und auch wenn es noch nicht geschehen ist, darauf achtet, gibt es Komponente wie starker Stress, gibt es ungeklärte Autoimmunerkrankungen und natürlich auch zu viel Hitzeanwendung beim Styling oder zu eng gebundene Frisuren. Ja, das ist auch ein Punkt, den man bedenken sollte.
Zu dem Thema hat uns noch eine sehr junge Hörerin geschrieben, 20 Jahre alt, die aufgrund starker Regelschmerzen seit dem 16. Lebensjahr eine Mikropille nimmt und 6 Monate später begann plötzlich bei ihr ein extremer Haarausfall. Und statt dicker, lockiger Haare sind ihre nun sehr dünn, glatt und wenig geworden. Gefühlt, sagt sie, sind es ungefähr die Hälfte der Haare, die sie noch hat. Und ihre Frauenärztin sagt nun aber, die Pille wäre da sicher nicht die Ursache. Deshalb fragt die junge Frau nun dich. Also noch zur Info, sie ist Vegetarierin, achtet aber auf entsprechende Nahrungsergänzungsmittel und möchte gerne wissen, ob du da vielleicht als mögliche Ursache doch die Hormone siehst.
Also ja, ich würde es absolut bejahen aufgrund dieses zeitlichen Ablaufs. Sie hatte diese starken Regelschmerzen, aber die Haare wuchsen wie normal und dann nimmt sie die Pille, Nährstoffräuber Deluxe, muss man einfach sagen, und dann setzt sie das ein. Ich finde es schade, dass man dann so ein bisschen abgebügelt wird, nein, kann nicht sein. Also eigentlich wäre da mal angezeigt gewesen, mal auch im Blut eine konzentrierte, clevere Untersuchung zu machen. Und das ist der erste Punkt, den ich bei ihr für möglich halte. Den zweiten Punkt halte ich für sehr wahrscheinlich, dass sie grundsätzlich nährstoffverarmt war oder ist durch eine Ernährung, dass man auch hier schauen sollte, wie ist sie wirklich versorgt. Selbst wenn sie sich über entsprechende Nahrungsergänzungsmittel versorgt, heißt das ja nicht, dass sie mit allem gut versorgt ist, wie ich eben schon angedeutet habe. Viele haben Eiweißdefizite in der Qualität der Aminosäuren. Das wäre ein Punkt. Hier würde ich einfach nochmal schauen. Mhm. Es kann natürlich sein, dass ohne dass man es bemerkt, doch noch ein paar andere Komponenten ins Spiel kommen und es nicht nur an den Hormonen liegen könnte. Deswegen wäre ich auch hier nochmal scharf gestellt, es zu prüfen, wie ist die Versorgung mit Zink, wie ist die Versorgung mit Eisen, wie ist die Versorgung mit Vitamin C, Silizium und Omega-3-Fettsäuren. Weil auch die qualitativ Top-Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren hat eine stark entzündungshemmende Wirkung und die kann jedem Entzündungsphänomen entgegenwirken, das Haarausfall verursacht. Also auch damit ein Haar ausfällt, ist auch erstmal eine Entzündungsdüse am Werk. Mhm. Und deswegen bin ich auch hier immer jemand, der für diese optimale Omega-3-Versorgung kämpft, weil das ein großer, großer, großer Hebel ist. Und Zink hilft einfach auch, das Haarwachstum zu stimulieren, hilft auch, Haarprotein, Keratin zu bilden. Eisen sollte unbedingt substituiert werden und auch kontrolliert werden. Da empfiehlt sich zum Beispiel auch oft die Einnahme von Lactoferrin. Das ist ein gutes Präparat, um den Eisenspiegel hochzubekommen. Und auch Vitamin C wird oft vergessen. Und ich würde ihr auch dringend empfehlen, diese Werte im Blut testen zu lassen. Den Aminosäurestatus, Ferritin, das Speichereisen, Zink, Vitamin D und die gesamten B-Vitamine. Und was man auch jetzt positiv berichten kann, auch aus Studienarbeiten, dass die Kombination aus einer cleveren Nahrungsergänzung auch mit Vitamin C und Kollagen die Haarstruktur wirklich verbessern kann. Manchmal liest man ja auch in Büchern oder Publikationen, Vitamin C wäre überschätzt. Es gibt genauso viele Arbeiten, die genau das Gegenteil zeigen. Also das ist auch wieder, du kannst für alles eine Studie finden, die dir irgendwas beweist oder das Gegenteil. Aber ich persönlich bin aus gegebenem Anlass auch hier ein Befürworter einer kontrollierten Vitamin-C-Gabe. Und nochmal zu dem Thema, die Antibabypille hat Haarausfall als Nebenwirkung. Wir wissen, dass die hormonellen Veränderungen den natürlichen Hormonhaushalt verändern. Und da sollte man jetzt wirklich auch nochmal ärztlich sich vorstellen. Ich würde mir ja wünschen, dass sie über eine sehr gute auch Ernährung, da auch würde ich die Ernährung mal anpassen und überdenken, glaube ich, auch mit dem Ansatz Antihistamin-Ernährung die Regelschmerzen gut in den Griff bekommen kann. Mhm. Und ich würde auch die Schilddrüse mal gleichzeitig checken.
Und könntest du dir dann vorstellen, dass es eine andere Pille sein muss oder dass die Pille gar nicht so das gezielte Mittel der Wahl ist da bei dieser Konstellation?
Also ich würde es erstmal ohne die Pille versuchen. Also, ne, ich meine, früher haben alle Leute die Pille geschluckt, aber heute ist man ja doch ein paar Schritte weiter. Man kann auch gerade Regelschmerzen sehr, sehr gut beeinflussen über diese antientzündlichen, darmgesunden Strategien und auch über eine Anregung des Lymphflusses und einen hohen Magnesiumgehalt im Blut anstreben.
Da hat unsere Hörerin ganz viel auszuprobieren. Kommen wir zurück zu Haare und Nägel.
Sie schreibt fleißig mit.
Was? Anne, wenn du in deiner Praxis bei einem Patienten brüchige, splitternde oder verfärbte Nägel registrierst.
Ich gucke gerade auf meine Fingernägel. Was,
was ja. würdest du dir dann gleich notieren oder als Ursache vermuten, wenn du sowas siehst?
Also zunächst, die Fingernägel wachsen ja aus einer richtig schönen kleinen Zellfabrik direkt unter der Haut. Das ist die sogenannte Nagelmatrix. Und damit die Fabrik gut arbeiten kann, braucht sie erstmal eine gute Durchblutung und gute Nährstoffe. Mhm. Ich finde es ganz spannend, dass wir wissen, 3,5 Millimeter wachsen gesunde Fingernägel im Monat. Das heißt, jetzt kann man mal überlegen, wie viel das am Tag ist. Und wenn die Nägel wirklich sehr auffällig sind, dann ist das für mich immer ein Indiz. Also zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen, chronischer Eisenmangel, chronischer Stress sind immer potenziell das Gespenst dahinter. Wenn die Nägel sich sehr plötzlich verändern, also ganz plötzlich weich werden oder sich ablösen oder Rillen oder Flecken bekommen, dann finde ich, lohnt sich spätestens hier ein genauer Bluttest. Und da suche ich gezielt zum Beispiel nach Ferritin, nach Zink. Zinkmangel kann zum Beispiel auch so kleine weiße Sommersprossen, so Fleckchen im Nagel machen, aber auch zu Rillenbildungen führen. Ich teste immer auch den Hormonstatus meiner Patienten, auch exakt den Schilddrüsenstatus. Und man muss einfach auch sehen, ne, die Durchblutung ist immer das Allerwichtigste. Also wir sind so gesund, wie unsere Durchblutung ist. Das heißt, je sinkender unser Östrogenlevel ist, zum Beispiel in den Wechseljahren, umso schwächer ist auch oft die Durchblutung der Extremitäten. Vielleicht kennen das auch jetzt Betroffene aus den Wechseljahren. Es ist draußen sehr, sehr warm und man hat Eisfüße. Das hängt auch mit hormonellen Schwankungen zusammen potenziell. Und aber all diese schlechtere Durchblutung ist etwas, was die Nagelmatrix verschlechtert. Und deswegen hat das nichts unbedingt nur mit Pflegefehlern zu tun, sondern einfach auch mit biologischen Veränderungen. Und trotzdem möchte ich hier nochmal so eine Lanze brechen, dass wenn man jetzt gerade, wie du eingangs sagtest, spröde, brüchige, splitternde, verfärbte Nägel hat, würde ich auch nochmal gucken, welche Einflüsse gibt es denn sonst noch? Also falsche Nagelpflege, Nährstoff, Defizite, also zum Beispiel Mangel an Vitamin C, Vitamin A, Vitamin B, Biotin. Auch Kalziummangel und essentielle Fettsäuren können ein Mangel sein. Und wenn man einfach sehr häufigen Kontakt hat mit Wasser oder mit starken Reinigungsmitteln, ist das ein Punkt, genauso wie die Nagelpflege jetzt mit aggressiver Maniküre oder mit so krassen acetonhaltigen Nagellackentfernern. Das ist ein Punkt. Auch Pilzinfekte, Schuppenflechte können Nagelveränderungen verursachen, Schuppenflechte. Deswegen sollte man sich immer auch eigentlich am besten in der Arztpraxis vorstellen, ohne lackierte Nägel, damit man das genau gucken kann. Also eigentlich bin ich ein großer Fan, wenn Menschen in die Praxis kommen, ohne lackierte Nägel, am besten noch ohne Parfüm und alles. Wenn die jetzt Angst haben zu müffeln, man geht ja dann gern zum Arzt und macht sich nochmal einen Hub Deo unter den Flügel. Aber du brauchst ja als Arzt auch die gesamte Wahrnehmung des Patienten. Ne? Zähneputzen finde ich legitim. Nein, aber das sind alles Indizien.
Super, da hast du ja schon ganz viel genannt. Genauso Bewegung ist ja auch überraschend wichtig. Das verbessert die Durchblutung bis in die Fingerspitzen. Mhm. Das könnte man auch noch nennen. Also was man schon insgesamt ja dann sagen kann, dass meist ein Nährstoffmangel vorliegt und keine schlimme Krankheit. Ist das richtig?
Ja, also man weiß natürlich, dass auch bestimmte internistische Erkrankungen ganz klar Indizien auf den Nägeln haben. Zum Beispiel Nierenerkrankungen können bräunliche Veränderungen machen. Mhm. Schuppenflechte ist ja nicht nur ein Hautphänomen, sondern eine stark entzündliche Erkrankung. Die äußert sich sehr gerne an den Nägeln, zum Beispiel Ölfleckchen oder Tüpfelnägel. Ich habe ja auch mal längere Zeit an der Universitätshautklinik gearbeitet und bin deswegen immer ein Fan, auch von den Spuren, die unser Körper auf der Haut erzählt. Aber meistens sind diese Veränderungen ein Indiz für eine Nährstoffmangelsituation.
Mhm. Mhm. Du hast eben jetzt schon Nagellacke erwähnt oder dass man genau darauf achten muss, was gibt man eigentlich auf diese Nägel. Nun ist es im Nagelstudio ja mittlerweile so, dass es ganz viel Auswahl gibt. Maniküre mit Gel, mit Shellac oder Acryl. Würdest du sagen, das ist alles gleich gut oder gleich schlecht? Oder je länger das hält, desto übler? Also gibt es da schon nochmal, dass man sagen kann, da ist ein Unterschied, mache ich den normalen Nagellack drauf oder so einen Shellac und das, ja, das wird dann vorher nochmal angeraut und wie auch immer.
Also man muss ganz klar sagen, solche Produkte wie Shellac, die versiegeln den Nagel, die sehen toll aus und halten lang, aber es schadet oft, denn die Oberfläche wird angeraut, es wird da viel gefeilt und teilweise gefräst und auch die Lösungsmittel zum Entfernen des Produkts sind relativ aggressiv. Das heißt, je häufiger man sowas anwendet, kann das auch Nagelpilz fördern oder chronische Entzündungen. Deswegen wäre hier ganz klar zu sagen, da braucht das Nagelsystem einfach mal eine Pause. Wenn man sich vorstellt, aber wie kommt es denn dazu, kann man einfach nochmal denken, wie die Kopfhaut hat auch unser Nagel ein Mikrobiom. Unter und um den Nagel herum lebt eine ganz fantastisch eingeschworene Bakteriengemeinschaft, die schützt. Und wenn man zu viel desinfiziert oder, das kenne ich ja auch von der Handdesinfektion in der Praxis, zu viel chemisch behandelt, kann dieses Gleichgewicht gestört werden. Und dann haben einfach Erreger leichteres Spiel. Das kennen auch sicher die meisten von uns, die sogenannte Paronychie. Das ist also, wenn sich der Nagelwall mal schmerzhaft entzündet. Das entsteht einfach durch eine aggressive Maniküre oder wenn man ständig an der Nagelhaut knibbelt. Also auch die Nagelhaut sollte man sich nicht runterdrücken lassen. Das ist quasi wie so ein kleiner Schutzanzug für unser Nagelbett. Und was man schön anwenden kann, sind zum Beispiel Handbäder machen, mal 10, 15 Minuten mit einfach einem schönen Kamillentee oder Kernseife. Man kann aber auch Teebaumöl auf die betroffene Stelle auftragen, eine Heilerdepackung auftragen oder Desinfektionsmittel und Jod, wenn man keine Jodallergie hat. Und ich bin da immer persönlich ein Fan, falls sich mal ein Nagelbett entzündet, von Kamille. Man kann noch mal einen Kamille-Teebeutel einfach sich um den Nagel oder um den Zeh kurz schlingen, bis das getrocknet ist. Da hat man schon eine schöne Heilmaßnahme gefunden. Und man muss auch sagen, dass diese künstlichen Fingernägel auch nicht gesund sind. Ne? Also Gelnägel, Acrylnägel haben einfach ein Potenzial für Infekte, für Allergien und auch dieses UV-Strahlungsphänomen beim Härten von Gelnägeln können das Hautkrebsrisiko erhöhen. Also hier muss man einfach auch sehen, ne? Alles, was man sehr, sehr regelmäßig macht, ist einfach ein großes Thema. Mhm.
Das war's für heute an Haar- und Nagelpflegetipps. Das nächste Mal beackern wir ein ganz spannendes Thema. Es geht dann um Umweltgifte. Die sind längst nicht alle bekannt, aber der Schutz davor eben ganz, ganz wichtig, unerlässlich. Denn er ist dann die beste Prävention, um später unliebsame Erkrankungen zu vermeiden. Wenn ihr ansonsten noch Fragen oder Sorgen habt, schreibt uns gern an podcast@docfleck.com. Nächsten Mittwoch hört ihr wieder unsere nächste Folge auf RTL Plus oder den üblichen anderen Plattformen. Und wenn euch das heute gefallen hat, freuen wir uns über ein paar Sterne von euch auf Spotify oder eine Bewertung ist natürlich auch möglich bei Apple Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche in Zukunft ein sorgenfreies Haarekämmen sowie starke Nägel.
Ja, und empfehlt unsere wichtige Arbeit bitte weiter. Habt eine gute Zeit und macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.